vielleicht Klaus ein bisschen mal von seiner Predigtreihe klauen. Ja, ich habe mich Ende des letzten Jahres viel mit der Bergpredigt beschäftigt. Deswegen werde ich jetzt auch über einen kleinen Teil davon reden. Und was mir so auffällt, wenn man immer wieder in der Bibel liest, ist einfach dieser Punkt, das ist ja das, was wir glauben, was ich glaube. Und wenn ich das lese, dann gibt es da Dinge, die liest man und dann liest man so drüber hinweg. Aber wenn man die dann nochmal liest oder wenn man die immer wieder mal liest, dann kommt so dieser Punkt, wo man sich fragt, ob man das eigentlich glaubt, ob man danach lebt und was es eigentlich so damit auf sich hat. Und ich verstehe immer mehr, wie wichtig die Bibel ist, dass wir als Christen nicht ohne die Bibel leben können. Die Bibel ist nicht das Einzige, was wir brauchen. Wir brauchen auch einfach diese Nähe zu Gott, die Erfahrung mit Gott. Aber die Bibel, die ist so eine Grundlage und die ist immer da, egal wie wir uns fühlen, weil wir auch mal Zeiten haben, so Dürrephasen, in denen wir Gott nicht so erfahren, und dann ist trotzdem die Bibel immer da, wo wir wissen, dass Gott zu uns allen gesprochen hat. Und es ist so wichtig, und ich glaube, es ist, wenn wir so in der Bibel lesen, da gibt es ja viel Bibellesepläne, ich weiß nicht, wer hier einen macht oder verfolgt, dann liest man ja oft auch viel an einem Tag, wenn man beispielsweise die Bibel in einem Jahr durchlesen will, da gibt es ja auch Pläne, da gibt es schon einiges, was man liest. Und dann passiert es aber auch schnell, dass man über manche Verse einfach hinweg liest. Und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig wichtig, sich bestimmte Stellen einfach mal zu nehmen und die langsam zu lesen, sich viel Zeit für wenig Verse zu nehmen. Und ich werde das am Ende auch nochmal sagen. Ich möchte euch nämlich ein Kapitel mitgeben, und zwar Lukas 12, werde ich am Ende nochmal sagen, aber wo ich euch einfach ermutige, ich weiß ja nicht, wer hier wie viel in der Bibel liest, aber einfach mal Lukas 12 Stück für Stück durchzulesen. Auch nicht an einem Tag unbedingt, aber einfach mal 5, 6 Verse, oder es gibt ja in der Lutherbibel, nicht in jeder Bibel, aber meistens sind die ja aufgeteilt so ein bisschen in die Themen, und das einfach mal durchzulesen und wirklich auf einen wirken zu lassen. Denn alles, was in der Bibel steht, ist, ja, also es ist ja vom Geist inspiriert, also sozusagen vom Geist beatmet. Also da steckt einfach der lebendige Atem Gottes drin. Und es wurde von Menschen geschrieben, das darf man auch wissen, weil Paulus schreibt auch selbst, nicht Gott, sondern ich sag. Also wir müssen immer wissen, die Bibel ist von Menschen geschrieben und von Gott geschrieben. Deswegen müssen wir natürlich auch die Sachen im Kontext betrachten, aber auch immer wissen, dass da etwas drin steckt oder drin stecken kann. Und deswegen ist es so wichtig, ja, sich einfach mal so auf bestimmte Verse zu fokussieren und Gott zu fragen, ob er auch zu einem selbst da sprechen möchte. Ja, was ich sehr interessant finde, ist, es hat ein Prediger in den USA, der heißt John Mark Comer, der hat so eine Predigtreihe, oder sein großes Thema ist, das heißt Practicing the Way, also sozusagen den Weg praktizieren, und sein Punkt oder das Thema davon ist einfach, dass, ja, wie ist es eigentlich dieser Weg als Christ, also was das bedeutet, wo man hinläuft, wie sich was verändert, und er redet da viel über den Begriff Jünger, also es ist im Englischen Disciple, aber der Begriff Jünger, wir sind ja Jesu Jünger, Jesu war ein Rabbi, und wenn man das im zeitlichen Kontext betrachtet, was ein Rabbi war, da muss man auch darüber nachdenken, wer überhaupt die Schüler waren. Also erstmal, ein Rabbi hatte nicht unendlich viele Schüler, sondern der hat sich seine wirklich auserlesen. Und dann bei den hohen Rabbis, bei den sehr angesehenen, da werden vermutlich, also das würde ich einfach mal so als These anstellen, sehr viele Anfragen kommen, und die nehmen nur die allerbesten. Das heißt, nur einige durften bei denen in die Lehre kommen, wurden gelehrt, mit dem Ziel, dass sie so werden wie der Rabbi. Also das war im Endeffekt der Abschluss. Wenn der Rabbi gesagt hat, quasi du bist auf dem Level, wo ich jetzt bin, dann durfte er selbst Rabbi werden. Und Jesus war ein Rabbi, und auch bei seinen Jüngern hatte er das Ziel, dass sie so werden wie er. Und außerdem hat Jesus ja gesagt, das war ja auch ein Grund, wieso die Pharisäer auch vollkommen empört waren, dass Jesus gesagt hat, jeder, der ihm folgen will, kann ihm folgen. So, er hat nicht nur gelehrt, sondern er hat gesagt, ihr seid meine Jünger. Und er will, dass wir so werden wie er. Interessant ist auch, dass man den Begriff Jünger auch mit quasi Auszubildender übersetzen könnte. Also wie wenn hier ein Meister, weiß nicht, ein Zimmermann eben ausbildet in seiner Ausbildungslehre, der eben auch zu dem Ziel kommt, dass er seine Ausbildung abschließt. So kann man auch sagen, dass Jesu Jünger Auszubildende waren. Ja, und wenn wir Jesus unser Leben geben oder gegeben haben, dann entscheiden wir uns auch für diese Ausbildung. Also Jesus sagt ja, folge mir nach. Und wir entscheiden uns ja nicht nur, Jesu Vergebung anzunehmen, sondern ihm wirklich nachzufolgen. Ja, und in diesem Prozess wollen wir Jesus ja immer ähnlicher werden. Und meiner Erfahrung nach ist es einfach, dass wir genau das in der Bibel erleben, was es eigentlich heißt, Jesus ähnlicher zu werden und wie Jesus überhaupt war. Wir erleben das immer wieder in Situationen oder wie wir uns auch verhalten, aber wir können auf jeden Fall immer genau nachlesen, was Jesus getan hat, wie er sich verhalten hat und wie wir sein werden, können, wie Jesus. Ja, und was ich jetzt interessant finde, also das habe ich manchmal, wenn ich so in der Bibel lese, ist wie ich, okay, das glaube ich oder das sollte ich glauben. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal sagen, das, was ich, worüber ich jetzt predigen werde oder was ich auch ansprechen werde, das ist ja etwas, was ihr auch glaubt. Und ihr dürft gerne danach zu mir kommen, wenn ihr dem widersprecht oder ja, Sachen kritisch seht. Das finde ich auch gut. Ich bin ja auch nicht vollkommen in meiner Lehre dann jetzt hier. Genau. Aber jetzt kommen wir zu der ersten Bibelstelle, aber vorher möchte ich eben noch beten. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du uns in unserer Unvollkommenheit begegnest, Herr. Ich danke dir, dass du so ein wunderbares Ziel für uns hast. Und ich bitte dich, dass du uns einfach darin leitest, dieses Ziel auch weiter zu erreichen, Herr. Wir brauchen dich. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch durch mich und durch dein Wort zu uns sprichst. Danke, Herr. Amen. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Also in der Bergpredigt. Das muss ich eben finden. Genau. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, wenn man es so liest, dann ist für mich zumindest erstmal die Frage, was sind überhaupt eben die Schätze im Himmel und auch auf Erden? Ich glaube, jeder hat da so seine eigene Vorstellung von. Aber als ich drüber nachgedacht hatte, sind mir besonders zwei Dinge eingefallen oder die sind vielleicht die, die mich besonders, oder die für mich die größte Verleitung hätten, dass ich sie suchen würde, diese Schätze auf Erden. Und das sind zum einen das Ansehen, bezogen darauf auch die Menschenfurcht, das gehört ja zusammen, und einfach materielles, Geld, Reichtum, ja. Und Jesus sagt ja, wer sein Leben um seinetwillen aufgibt, der wird das Leben gewinnen. Aber wer es behalten will, der wird es verlieren. Und das finde ich so interessant. Dann frage ich mich, gibt es Dinge, die dir wichtiger sind als Gott? Wenn man sich so generell die Frage stellt, ich glaube, dann sagt man oft, nein, natürlich nicht. Aber es gibt so viele Situationen, an die ich zurückdenken kann. Und ich glaube auch jeder von euch, wo es dann doch so war, eigentlich habe ich da schon mich oder diese Schätze auf Erden einfach über Gott gestellt. Und ich weiß nicht, aber ich will das auf jeden Fall weniger. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch viele sind, die einfach immer weniger, oft und über allgemein weniger die weltlichen Dinge über Gott stellen wollen. Ich hatte da einmal in der 6. Klasse, das ist schon lange her, ich weiß nicht, wieso mir das so hängen geblieben ist, aber ich habe auf meinem MP3-Player Musik gehört und ich weiß nicht, wer von euch Lecrae kennt, das ist ein christlicher Rapper. Und das Lied, das hieß God is Enough, also auf Deutsch dann Gott ist genug. Und ich saß neben dem Klassenkameraden, ich hatte auf meinem MP3-Player dann die Musik dran gemacht und hat er mich gefragt, weil er wohl irgendwie so rübergeschaut hatte, ob da gerade God is Enough stand. Und dann habe ich Nein gesagt. Das ist sowas Kleines eigentlich so. Also das wäre jetzt kein großer evangelistischer Auftrag gewesen wahrscheinlich, den ich da verpasst habe, aber das war so, ich wusste einfach ganz genau in meinem Herzen, dass ich Gott verleugnet habe. So. Und wenn ich ja jetzt so drüber nachdenke, in Bezug auf die Stelle mit den Schätzen im Himmel, da ist einfach die Frage, in so einer Situation, will ich da dann Schatz im Himmel sammeln oder auf Erden? Weil so auf Erden, das ist dann das Ansehen, was ich habe oder wo ich zumindest denke, dass ich es verlieren würde. So. Und das ist dann sowas Kleines und das ist dann dieser Schatz, den ich mir eben wahren will, statt dem Schatz, den ich mir in dieser Situation im Himmel sammeln könnte, wo ich mich selbst zurückstelle. Und ich meine, solche Situationen, die gab es auch immer wieder. Eine besondere Sache war, da hat Gott so deutlich zu mir gesprochen. Das war, ich glaube, als ich 16 war, da bin ich mit dem Fahrrad vom Fußball zurückgefahren, auf dem Fahrrad, genau, bin an jemandem vorbeigefahren und dann war ich gerade an dem vorbei und auf einmal hatte ich so eindeutig, das hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt, sagt ihm, dass Jesus ihn liebt. Und ich habe zack voll auf die Bremse getreten und dann stand ich da und habe mich umgedreht. Der ist halt in die andere Richtung gelaufen. Und ich habe da hingeguckt und habe überlegt, ob ich zurückfahren soll. Und ich habe es nicht gemacht. Und das ärgert mich immer noch. Also ich weiß, dass Gott mir das vergeben hat, aber es ärgert mich immer noch, weil ich irgendwie, das war so eindeutig. Ich frage mich, was dann passiert wäre. Vor allem, der ist einfach allein, das war ein Mann um die 50, glaube ich, der ist einfach alleine lang gelaufen. Ja, aber da ist so dieser Punkt, da habe ich wieder einen Schatz auf Erden gesammelt oder zumindest dachte ich, dass ich ihn sammeln würde. Das ist nochmal eine andere Sache, aber da können wir einfach Schätze im Himmel sammeln. Und allgemein, ich finde es immer so interessant, weil Jesus doch viel zu Taten aufruft und auch Schätze sammeln. Und dann frage ich mich, wie passt das jetzt genau damit zusammen, dass wir aus Gnade errettet sind? Also eigentlich müssen wir doch nichts machen. Wir sind ja nicht aus Werken gerettet. Und da würde ich einmal gerne im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 15 lesen. Das ist einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher Christus ist. Und ich glaube, das ist einfach dieser Punkt. Wir sind errettet durch Christus und durch seine Vergebung. Und das ist der Grund, der uns Errettung schenkt. Und was anderes gibt es auch nicht. Also einen anderen Grund kann man nicht legen. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird klar machen. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleibt, wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es ist eine interessante Stelle. Ich habe die auch schon oft gelesen, wusste oft nicht, wie ich damit anfangen soll. Und ich werde jetzt auch nicht genau probieren, das zu erläutern, aber ich glaube, im Endeffekt steht da schon, was Jesus auch später noch sagt, zu der Stelle komme ich noch, aber werden wir am Ende vor Gott stehen mit leeren Händen oder haben wir uns Schätze im Himmel gesammelt? So, wir sind errettet, aber trotzdem gibt es da Unterschiede, was man mitbringt, wenn man dorthin kommt. Ja, und ich glaube, da ist einfach diese Selbstverleugnung so wichtig, worin wir immer weiter wachsen können und wachsen sollten, woran wir einfach festhalten müssen, weil wir werden immer Rückschläge erfahren, aber wir sollten, ich finde das immer so schön, Timo hat in einer Predigt mal darüber geredet, dass man sich daran festbeißen muss wie ein Terrier. Und das ist, glaube ich, auch dieser Punkt, so wenn wir merken, dass es schwer ist, Sachen für uns loszulassen, das nicht einfach beiseite zu schieben, sondern immer wieder zu Gott zu kommen und immer weiter daran festzuhalten und dafür kämpfen, diesen Schatz im Himmel sammeln zu können. Und ich finde auch, dass so vor allem, wenn es um Menschenfurcht geht, diese Angst, Leute anzusprechen oder sowas, es ist immer herausfordernd, aber es macht das Leben so viel interessanter auch. Also es ist so schön. Ich habe das immer, wenn ich das Gefühl habe, ich sollte jemanden ansprechen oder ich es mir vorgenommen habe und es ist wirklich herausfordernd, aber jedes Mal, wenn ich es dann gemacht habe, dann fühle ich mich Gott so nah, ich fühle mich so lebendig und ich spüre einfach, wie Gott wirklich wirkt. Und es ist so schade, weil der Teufel immer wieder will, dass wir diese Momente vergessen. Dass wir, weil es ist jedes Mal wieder so. Dann im nächsten Moment denke ich mir wieder, oh nein, ich will das nicht machen. Aber weil man sich einfach daran erinnert, wie erfüllend das ist, wenn man wirklich Gottes Willen tut und dabei Schätze sammelt. Ja. Genau. Und nicht nur bei Menschenfurcht, sondern auch, wenn es darum geht, materielles Reichtum loszulassen. Gott ist da und er versorgt uns. Es gibt auch wirklich unangenehme Situationen, auch wenn man mal evangelisiert. Es kann immer noch sehr unangenehm sein, dass man sich danach wirklich nicht gut fühlt. Ich war so einmal in Norwegen, da bin ich zu einer Frau gegangen und ich dachte, ich probiere mal was anderes. Das war kurz vor Ostern. Und dann habe ich die angesprochen und habe gefragt, ob sie weiß, was Ostern ist. Und dann war sie erst ganz freundlich, ja. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wissen Sie auch, wieso wir Ostern feiern? Und dann kam so, ach, so ein Verrückter bist du, mit dem will ich nichts zu tun haben, so eine Richtung. Ich weiß nicht mehr, was genau ihre Worte waren, dann ist sie weggegangen und ich habe mich so schlecht gefühlt. Es war schrecklich, wirklich. Aber trotzdem, kurz darauf bin ich dann einer anderen Person begegnet. Ich hatte auch gebetet, ich habe Gott gesagt, das war wirklich einfach nur schlimm. So, ich kann so nicht zurückgehen. Dann bin ich einem Mädchen begegnet, was alleine irgendwo stand. Das war, die kam aus Rumänien, glaube ich, oder so. Und die hat sich aber noch dafür bedankt, dass sie das Evangelium geteilt hat. Dann hat mir die Hand gegeben. Das war wegen Corona-Zeiten und ich wusste gar nicht, ob ich jemandem die Hand eigentlich geben darf. Aber dann habe ich auch die Hand gegeben. Ja. Aber das war dann so ein schöner Moment, dass ich mich am Ende wieder richtig gut gefühlt habe. Und das Schöne ist, dass wir all das mit Gott durchleben dürfen. Und wir auch wirklich dafür kämpfen sollten, dieses Leben mit Gott zu haben, ist keineswegs langweilig oder öde ist. Ich glaube, dass Gott so viel mehr für uns hat als, ich weiß nicht, einfach nur Unterhaltung oder Essen oder irgendwas. Es gibt so viel mehr, was Gott für uns bereitet hat. Denn er will ja auch, dass wir uns Schätze sammeln im Himmel. Und das ist nicht etwas, was einfach nur schrecklich für uns ist. Es ist etwas, was herausfordernd, aber so belohnt ist, schon auf Erden. Weil Jesus auch sagt, dass wir schon auf Erden 30-fach, 10-fach, 100-fach es zurückbekommen werden. Ja, genau. Und wenn es um Reichtum geht, da gibt es auch so, es gibt ja viele verschiedene Verse und da kann man sich natürlich immer auch gut welche rausnehmen, die man mag. So, und dann gibt es natürlich zum Beispiel den Vers, einen fröhlichen Geber hat Gott gern. Und wenn ich keine Lust habe zu geben, wenn ich mich nicht gut fühle, ich will ja nicht gegen das verstoßen, was in der Bibel steht. Ne? So, man kann sich diesen Vers ja wirklich so nehmen. So, ich will nichts geben, dann mache ich es auch nicht, weil ich kann das jetzt nicht fröhlich geben. Das tut weh, wenn ich das mache. Dann mache ich es halt nicht. Gleichzeitig kommt der reiche Jüngling zu Jesus. Und Jesus sagt zu ihm, gib alles weg, was du hast. Und dann geht er wieder weg, traurig. Und danach sagt Jesus, dass quasi der nicht errettet wird. So, er war knapp dran, aber dass er nicht errettet wird, weil er sein Reichtum nicht losgelassen hat. Und kann man nicht nur sagen, dass er halt kein fröhlicher Geber war, sondern da hängt schon mehr mit dran. Und zum Beispiel so eine Stelle finde ich dann wirklich erschreckend, wenn ich drüber nachdenke. Und das ist zum Beispiel so eine, die ich nicht einfach nur lesen will und drüber weglesen, sondern dann muss man sich auch selbst prüfen und zu Gott kommen. Dann finde ich so schön, dieser ich glaube, es war, wo sein Junge doch besessen war und dann schaffen die Jünger das nicht, den auszutreiben und dann, oder war das, wo Jesus zu ihm sagt, wieso ist dein Glaube so klein? Und dann geht er vor ihm auf die Knie und sagt, ich glaube, hilf ihm, meinen Unglauben zu überkommen. Und ich denke auch, der reiche Jüngling hätte ja gesagt, ich kann das nicht, hilf mir loszulassen. Das wäre was anderes gewesen, aber er ist traurig weggegangen, weil er wusste, ich will mein Reichtum hier behalten. Und so ist es auch für uns, wenn wir diese Stellen lesen, dann sollten wir die an uns heranlassen, wenn die uns wirklich überführen, dann dürfen wir zu Gott gehen und zu ihm sagen, ich schaff's noch nicht, das loszulassen, hilf mir, das loszulassen, Schätze zu sammeln. Und jeder hat hier verschiedene Sachen, an denen er am meisten hängt, aber ich glaube, dass wir einfach, wie ich den Heiligen Geist in unser Herz heranlassen müssen. In der Stille vor allem. Und C.S. Lewis, also der auch Narnia zum Beispiel geschrieben hat, das war ja auch ein Christ, der hat ein interessantes Buch, über das hatte ich schon mal geredet, das heißt Briefe an einen Unterteufel, wo es darum geht eigentlich, wie der Feind arbeitet, sozusagen so seine Idee davon. Ist auch ein bisschen humorös, aber man lernt da viel darüber, wie man auch angegriffen wird. Es ist einfach in der heutigen Zeit so viel einfach durch Reizüberflutung, Unterhaltung, dass man Gott gar nicht in der Stille begegnet. Weil das sind wichtige Momente, wo Gott einen überführen kann, wo Gott einen weiterbringen kann, wo man wieder dieses neue Feuer im Glauben wieder erleben darf. Deswegen ermutige ich jeden hier auch, wie gesagt, Lukas 12 auch zu lesen, aber sich vor allem Zeit zu nehmen, Gott zu einem sprechen zu lassen, einfach mal eine Viertelstunde ruhig zu sein, irgendwo zu sitzen und nichts zu machen und sich auf Gott zu fokussieren. Auch wenn diese Viertelstunde vielleicht am Anfang manchmal ewig wirken kann. Ja, genau, und jetzt lese ich auch einen Vers aus Lukas, und zwar Lukas 12, Vers 21. Ach genau, habe ich sogar stehen, ups. Genau, eine Hoffnung für alle. Und Jesus schloss mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Das sagt Jesus nach dem Beispiel mit dem reichen Kornbauern, der in seine Scheune sammelt, immer mehr, seine größere Scheune baut, um mehr zu sammeln und dann am Ende alles verliert. Ich weiß nicht mehr genau, wodurch, aber er verliert alles und dann sagt Jesus, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Also Jesus sagt, wir können mit leeren Händen vor Gott stehen. Und das sind auch wieder diese Schätze. Also ich finde wirklich diese Stelle, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Das ist wirklich etwas, was mich beschäftigt. Weil sammelst du Schätze im Himmel? So wachst du morgen auf und denkst dir, wie kann ich heute Schätze im Himmel sammeln? Oder ist es vielmehr so, wie kann ich als Christ am besten durchkommen, ohne aufzufallen, ohne irgendwie, ja, irgendwelche Schäden davonzutragen, in irgendeiner Hinsicht, wenn es ums Ansehen geht. Ich glaube, so oft, also ich erlebe das ja auch selbst, wir haben so oft Situationen, wo wir probieren, durchzukommen und wo wir nicht probieren, wirklich Schätze im Himmel zu sammeln, wie wir das auch in der Apostelgeschichte lesen. Ich finde das natürlich ganz verrückt, wenn man da liest, wie diese Menschen für Gott gebrannt haben und einfach alles für ihn zurückgelassen haben. Und dann traue ich mich nicht zu sagen, was für ein Lied ich gerade gehört habe. So, das ist schon, ja, und ich denke auch deswegen, die Bibel, das ist so ein Schatz auch, um ja, dieses Feuer und diese Leitung zu erfahren im Leben, um Schätze zu sammeln. Und wenn es ums Geben geht, da hat C.S. Lewis auch mal ein Interesse, also das ist einfach nur seine Ansicht, das war ein Gedanke, den will ich einfach nur teilen. Denn er hat auf die Frage, wann man genug gibt, also wie viel muss man geben, um genug zu geben, da hat er gesagt, dass er das natürlich nicht genau sagen kann, aber aus seiner Sicht gibt man auf jeden Fall nicht genug, wenn es nicht wehtut. Und da, ich meine, das ist so bei uns, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt bei ihm ist, aber man kann so, wenn man mal mehr verdient, dann tut es schon weh, dass die 10% der Zehnte mehr ist. Aber er sagt wirklich, man gibt eigentlich erst genug, wenn es weh tut. Und ich meine, Jesus redet so viel darüber, dass Gott weiß, was wir brauchen, dass Gott uns versorgt. Also Jesus sagt in der Bergpredigt ja immer wieder, denn euer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und wir können alles weggeben. Dafür gibt es, man kann sagen, leider genug Vorbilder, die es gemacht haben, allein schon in der Bibel, aber auch wenn man, ich weiß nicht, wer hier Georg Müller kennt, der die Waisenhäuser in Bristol gegründet hat, das war im 19. Jahrhundert irgendwann, da gab es dann Leute, die einfach alles weggegeben haben. Also die haben einfach alles gespendet und er zum Beispiel, der hat dann nicht mal Geld von der Gemeinde angenommen, sondern er hat einfach vollkommen im Vertrauen auf Gott gelebt. Und davon gab es dann in der Zeit wohl öfters Menschen, also auch eine Bewegung. Und ich dachte, also ich fand das immer sehr besonders, aber als ich ja in Norwegen war, da war dann auch zum Beispiel eine, die war dann, also schon länger in Norwegen auch, aber als sie die Jüngerschaftsschule in den USA gemacht hatte, die hatte dafür Geld gespart, 15.000 Euro waren das dann, glaube ich, und dann war sie da und die Jüngerschaftsschule hatte angefangen und hat sie verstanden, dass sie alles Geld spenden soll und das hat sie dann gemacht. Also 15.000, obwohl sie da war und eigentlich die Schule noch bezahlen musste. Und dann hat sie auch das ganze Geld weggegeben und hat erlebt, wie Gott einfach immer wieder sie versorgt hat, von Stück zu Stück. Und ich glaube, wir lesen das oft, aber man glaubt es nicht so wirklich. Also es ist manchmal einfach zu gut, um wahr zu sein und irgendwie auch schwer es zu verstehen. Aber Gott sagt, er versorgt uns. Und ich glaube, für jeden hier einfach Geld zu geben, wenn es mal weh tut, ist auch gut. Das kann ja auch irgendwo hin sein. Ich meine, Jesus sagt auch immer wieder, dass wir es für Gott tun sollen, nicht für andere Menschen. In der Bergpredigt redet Jesus nämlich auch darüber, dass wir unsere Frömmigkeit nicht vor den Menschen üben sollen, weil wir sonst keinen Lohn bei unserem Vater im Himmel haben. Das finde ich auch interessant. Also das heißt, theoretisch, wenn eine Kollekte rumgeht und ich zu dann, weiß nicht, einen 100-Euro-Schein da rein, macht es auch so, dass die Leute das sehen, vielleicht auch nur, dass ich was reintue. Kann auch weniger sein. Dann ist so dieser Punkt, ja, ich habe Geld gespendet, das ist natürlich auch gut, aber ich habe meinen Lohn halt dann dafür schon bekommen. So, das ist im Endeffekt, was Jesus die ganze Bergpredigt immer sagt. Die Leute, die im Offenen beten, die Pharisäer, die haben halt ihren Lohn schon bekommen. Und auch für unsere guten Taten. Es ist so schwer, glaube ich, für Dinge, also für mich zum Beispiel, ich liebe es, Anerkennung zu bekommen für die Dinge, die ich gut mache. Und da wirklich vollkommen drauf zu verzichten und zu vertrauen, okay, Gott wird mich im Himmel dafür belohnen. So, auch wenn es keiner weiß. Das ist sowas Schönes. Und dann gibt es jetzt sogar manchmal Momente, wo man dann mehr hat, wenn eine Person einen dafür lobt, dass man sich denkt, Mist. Also hatte ich zumindest schon mal. Ich weiß nicht. Also das, ja, zum Beispiel beim Bibellesen, wenn ich eigentlich nur für mich Bibel lese, das hatte ich in Norwegen dann mal. Ich habe, bis ich 18 war, nie in der Bibel gelesen. Ich habe es nicht geschafft, in der Bibel zu lesen. Ich habe es probiert. Ich habe mir vorgenommen, die Bergpredigt durchzulesen. Ich habe es nicht gemacht oder nicht geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Aber ja, und in Norwegen gab es dann auf einmal einen Moment und dann habe ich so viel in der Bibel gelesen. Ich hatte so viel Freude daran. Deswegen dürfen wir auch Gott bitten, dass er uns Freude schenkt, weil dass ich zum Beispiel gerne in der Bibel lese, hat nichts damit zu tun, dass ich so viel gemacht habe, sondern es kam einfach, Gott hat das geschenkt. Ist einfach schön. ja. So, genau, dann jetzt bin ich ein bisschen von meiner Reihenfolge abbekommen, aber das ist auch nicht so schlimm. Genau, weil über den Punkt hatte ich schon geredet, über den 1. Korinther in Kapitel 3, dass wir eben diese Schätze sammeln, das müssen wir nicht an unsere Errettung binden. Wir sind errettet durch Gnade, allein durch Gnade. Und deswegen müssen wir nicht uns verurteilen und Angst haben, ob wir errettet sind, weil wir uns nicht genug Schätze sammeln. Nein, wir sind errettet. Jesus ist das Fundament, das gelegt ist. Aber wir können auch Schätze sammeln im Himmel und wir wollen doch nicht mit leeren Händen vor Gott stehen. Ich finde das so schön, Nick Vujicic, ich weiß nicht, wer hier den kennt, das ist der Surfer ohne Arme und Beine, der ist auch Christ. Und der erzählt dann einmal so, dass er einmal die Vorstellung schön findet, dass er dann vor Gott steht und Gott fragt, wen hast du mitgebracht? Und er mal zack, sagen kann, so, die habe ich mitgebracht. So, es ist so schön, wenn wir irgendwas vor Gott bringen können, einfach auch für Gott, um sein Herz zu segnen. Genau, und lass uns nicht wie der Jüngling sein und weggehen, wenn uns etwas herausfordert, das loszulassen, sondern lass uns wirklich vor Gott auf die Knie gehen und Gott sagen, hilf mir. Es ist okay, dass wir Dinge festhalten, aber lass uns das nicht einfach akzeptieren, sondern wirklich vor Gott kommen und ihn bitten, dass er uns hilft, loszulassen. Und als letzter Punkt noch zum Schatz, bezogen auf das Lob der Menschen. Wir sind auch Menschen und ich glaube, wir können uns auch selbst den Lohn klauen. Und das so aus diesem Punkt der Selbstgerechtigkeit, wenn wir anfangen, Geld zu geben und uns so gut zu fühlen, weil wir die besten Geber überhaupt sind so und wir sagen es ja keinem und ich bin so toll und so. Also so, da kann man auch sich selbst den Schatz rauben, glaube ich. So, da wirklich, also bei diesem Punkt, wenn man darüber nachdenkt, ich finde, da spürt man so, wie sehr wir uns um uns selbst kreisen. Das merke ich zumindest so, wie oft ich dann einfach nur wieder, wie es darum geht, dass es mir gut geht, dass ich was gut mache oder so. Und da ist es so schön, wieder zu erfahren, wie sehr man an Gottes Gnade gebunden ist. Wie wenig wir ohne Gott ausrichten können. Dass Jesus auch sagt, für Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Ja, und genau. Und die Grundlage, um das alles tun zu können, um Dinge loslassen zu wollen, müssen wir Gottes Liebe verstehen und erfahren. Intellektuell verstehen tun wir das auf jeden Fall durch die Bibel und was da steht. Weil das von, im ersten Johannesbrief, ich glaube, es ist Kapitel 4, wird ja auch Liebesbrief von Gott genannt. Also da kann man ja wirklich sehen, wie sehr Gott uns liebt, aber es auch zu erleben. Ich finde, da ist Petrus das beste Beispiel. Als er am Fischen war, also Jesus hat ja nicht einfach so zu ihm gesagt, folge mir, sondern er hat ihm dieses Wunder mit den Fischen geschenkt. Und da hat Jesus ja, er hat Petrus ja erlebt, wie Jesus ihn gesehen hat in seiner Situation, wenn er die ganze Nacht war und nichts gefischt hat, ja in seiner Not, und er hat einfach gesehen und hat auch seine Größe erlebt und verstanden, das ist Jesus. Und dann ist er ihm zu Füßen gefallen und hat gesagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Frage ist, ob das vorher passiert wäre. Er hat erst Jesus Liebe erlebt und wir können Gott auch einfach bitten, dass er uns seine Liebe zeigt, weil wir das brauchen als Grundlage, um wirklich diese Dinge loslassen zu können. Ja, und ich finde es auch interessant, genau als ich die Predigt vorbereitet hatte, ist mir nochmal so eingefallen, wenn man die, vor allem in den Propheten liest, alles, was Gott eigentlich immer verlangt, ist, dass sie sich wieder umkehren, dass sie sich ihm zuwenden. Das ist alles, was da steht. Es wird, also natürlich, es geht auch mal wieder um das Gesetz, das ist aber mehr der Punkt, dass sie sich abgekehrt haben, aber er sagt einfach, kehrt euch zu mir um. Er sagt nicht, haltet wieder diese Gebote ein, sondern er sagt erstmal nur, kehrt euch zu mir um, wendet euch mir zu. Und das ist auch das, was wir tun sollten, uns einfach Gott zuwenden. Ja, und ich möchte euch dann einen Spruch zum Abschluss mitgeben, der ist auch von dem Prediger in den USA, über den ich am Anfang geredet hatte kurz, John Mark Comer. Auf Englisch heißt der Be with Jesus, become like Jesus and do as he did. Also im Deutschen, sei bei Jesus, werde wie Jesus und tu, was er tat. Und auch in dieser Reihenfolge eigentlich. Also wir müssen mit Jesus zusammen sein, Zeit mit ihm verbringen, werden wie Jesus und dann auch tun, was er getan hat. Ja, genau. Und wie gesagt, Lukas 12, ermutige ich euch, das einfach mal zu lesen, morgens oder abends. Ich weiß nicht, wenn man einfach Zeit hat, einfach für sich selbst ein paar Verse zu lesen und damit vor Gott zu kommen. Ja, ich möchte noch beten. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass wir wissen dürfen, dass wir nicht allein sind auf diesem Weg. Ich danke dir, dass du so ein wundervolles Ziel für uns hast, Herr, was für uns so meilenweit entfernt liegt, und doch wissen dürfen, dass du uns zu diesem Ziel hinführen wirst. Ich bitte dich, dass du uns begleitest, Herr, dass du uns in unserer Unvollkommenheit begegnest, dass du uns in der Stille begegnest und dass du uns wirklich deine Liebe erfahren lässt, um diesen herausfordernden Weg mit dir gerne gehen zu können und aus Liebe Schätze im Himmel zu sammeln. Danke, Herr. Amen.